Du weißt vielleicht, dass ich ganz oft sage, das Fundament für dein Coaching-Business liegt in dir, deiner Lebenserfahrung, deinen Erkenntnissen, deinen Lieblingsthemen. Heute habe ich einen Gast in meinem Podcast, bei der es ganz offensichtlich ist, wie eng ihr Arbeitsschwerpunkt im Coaching mit ihrer Leidenschaft verwoben ist. Peggy Bendler ist Meditationscoach. Und wenn es dich interessiert, wie Meditation eine Coaching-Nische sein kann, dann hör jetzt rein. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen. Wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Stell dir vor, du siehst ein Bild mit dem Eingang zu einem hinduistischen Tempel, wunderschöne Steinmetzarbeiten, warmes Licht, direkt im Eingang eine fröhlich strahlende Frau mit einem pinkfarbenen Hütchen, daneben der Text, ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Stille, Klarheit und Selbstverbundenheit. Bekommst du da nicht auch sofort ein Gefühl für diesen Menschen? Mir ging es so, als ich die Über-mich-Seite von Peggy Bendler angeschaut habe. Sie ist Meditationscoach aus Überzeugung. Meditation ist ihr innerer Anker, nicht als Methode, sondern als Lebenspraxis. Das zeigen auch die Orte, an denen sie meditiert hat. Auf Dächern in Tokio, im Dschungel in Mexiko, in Klöstern in Himalaya und zu Hause in Buxtehude. Vermutlich ist das nur eine kleine Auswahl. Peggy liebt schnelle Gedanken, Ideen, Feuerwerke und die Magie, wenn plötzlich alles Sinn ergibt. Heute ist sie zu Gast in meinem Podcast und ich bin mir sicher, dass das eine oder andere Ideenfeuerwerk gleich gezündet wird. Herzlich willkommen, liebe Peggy.
Wow, danke Bettina. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und was für wundervolle, inspirierende Worte. Ich bin gespannt und freue mich sehr.
Es gibt eine Frage, die viele Selbstständige oft lange beschäftigt, nämlich wie finde ich meine Nische? Wie komme ich zu meinem Thema, zu dem Schwerpunkt meiner Arbeit als Coach? Und bei dir ist das ja, du hast ja auch sehr ein besonderes Thema gefunden und dein Thema gefunden. Und magst du vielleicht mal erzählen, wie du zu deinem Business gekommen bist? Wie war der Weg zu deinem Thema?
Ja, da kann ich natürlich nur den Weg beschreiben, der bereits hinter mir liegt, weil den, der vor uns liegt, den sehen wir ja manchmal noch nicht so. Und der ist oft auch mir noch nicht so richtig klar, ja. Also es passiert auch bei mir ganz viel und ist in der Vergangenheit sehr viel passiert. Und der Weg, wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen, dass er steinig war, aber es gab viele Umwege, ja. Also ich habe angefangen mit der Malerei, mit Kreativität, was ich unterrichtet habe, so nebenbei, also ich muss dazu sagen, hauptberuflich arbeite ich als Lernmediengestalterin bei einer großen Krankenkasse, Teilzeit, und mache die Coaching-Geschichte so nebenbei, weil, und jetzt kommt's, irgendwann mal jemand zu mir sagte, das war eine Arbeitskollegin, Peggy, was du da machst, also du hast mir schon so viel geholfen, überleg doch mal noch was zusätzlich damit zu machen, ja, und es hat dann so im Kleinen einfach angefangen, ja, ich hatte ganz früher eine Website mit meinen Bildern, Galerie Bendler hieß das, ja, und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt und verändert über die Jahre, ne, so wie ich die Menschen in Malerei und Kreativität, ich sag mal, unterrichtet habe, angeleitet vielleicht, ja, so ging das dann weiter mit Lebensfragen und dann bin ich bei einer Schamanin gewesen und habe da 1,5 Jahre verbracht und ja, und irgendwann, also die Meditation war halt von Anfang an, seit gut 20 Jahren begleitet sie mich jetzt, immer dabei und fester Ankerpunkt, würde ich sagen, und es hat sich einfach so ergeben, ja, über die Wege, die ich gegangen bin. Ich weiß nicht, ist das so hilfreich? Oder frag einfach weiter, wenn es jetzt noch nicht klar ist.
Ich finde jetzt besonders interessant und auch vielleicht wichtig und mutmachend für unsere Zuhörerinnen, dass du so sagst, das verändert sich über die Jahre und dass du auch gesagt hast, es hat sich auch dann zum Teil ergeben, was sich weiterentwickelt. Weil ich erlebe oft so in der Begleitung der Coaches, die ganz am Anfang stehen, so ein Druck, ich muss jetzt das Endgültige und das Nonplusultra finden, festzurren und so weiter. Klar, ich begleite ja auch dabei, schon ein bisschen den Fokus zu finden. Das ist ja auch wichtig. Aber es braucht auch erstmal einfach einen Startpunkt und dann schaut man, wie es weitergeht.
Ja, genau. Und es ist ein in sich selbst hineinhören. Und am Anfang habe ich dazu tendiert, abschauen zu wollen, wie andere sind und zu kopieren. Aber das funktioniert nicht, weil ich inzwischen für mich festgestellt habe, gut, das ist jetzt ganz subjektiv und vielleicht haben andere Menschen andere Meinungen, das darf durchaus sein, aber für mich ist gültig, jeder Mensch ist einzigartig und wir haben einen individuellen Kern, den wir, ich sag mal, nicht verleugnen können. Deswegen nutzt Abgucken nur bedingt, ja. Also es nützt natürlich, ne, weil wir können von anderen Menschen immer irgendetwas lernen. Andere Menschen sind Superspiegel, ja. Also auch an Theorie, ich habe eine Kommunikationsausbildung 3 Jahre absolviert, ne? Also auch ich habe angefangen am Anfang zu schauen, wie machen andere, was machen andere, ja, und ja, dann öffnen sich Türen, so kann ich es nur sagen. Und auch ich habe das Gefühl für mich, nicht fertig zu sein. Ja, also ich glaube auch für mich, dass es das nicht gibt. Also für mich ist seit meinem letzten Meditationsretreat das Schreiben dazugekommen. Also ich habe ja schon, meinen Blog schreibe ich ja schon länger. Ja, diese kleinen Schreibarbeiten, aber ich habe jetzt mein erstes Buch veröffentlicht und sehe auch da kein Ende. Und ja, das Malen hat inzwischen aufgehört, weil wieder was anderes dazu kam. Und auch so gehört dann auch Abschied nehmen dann im Leben einfach dazu, weil vielleicht gerade dieser Weg nicht mehr passt. Ja, und das ist in Ordnung.
Ich höre dir gerade, mein Herz geht gerade auf, wenn du sagst, in sich selbst hineinhören ist das Allerwichtigste und nicht im Außen sich zu viel zu orientieren. Das ist ja auch das, was, also das ist auch mein Credo, meine tiefste Überzeugung. Wir finden die Antworten nicht im Außen. Die Antworten, die finden wir in uns und auch die Sicherheit letztlich für die Entscheidungen, die wir treffen, die finden wir auch nur in uns. Da kommt keiner von außen und sagt, jo, das hast du jetzt richtig gemacht. Das muss ich mit mir selber ausmachen. Und auch was du von Einzigartigkeit sagst, ja, genau so. Und das, ja, das macht uns eben dann auch zu einer besonderen Marke, wenn ich jetzt mal ein bisschen mit Marketing-Jargon hier anfange, wenn wir das gut rausarbeiten und mit unserer Besonderheit. Also ganz schön, wie du das beschrieben hast. Das ja, kann ich so auch sehr unterstreichen. Okay. Ich habe zu deiner Haltung, ich glaube gerade so aus deinen ersten Sätzen ist ja schon ganz viel Haltung auch so zum Ausdruck gekommen, habe ich auf deiner Webseite auch 3 Aussagen gefunden, die ich sehr überzeugend finde. Du sprichst von Erfahrung vor Theorie, Einfühlung vor Bewertung und Tiefe vor Trend. Wenn jemand in der Lage ist, habe ich mir so überlegt, die Essenz und die Idee so seiner Arbeit so pointiert zu formulieren, dann vermute ich mal, dass es da ganz viel Klarheit gibt. Und da schließt jetzt auch meine nächste Frage an. Wie bist du denn zu dieser Klarheit gekommen?
Ja, also mutig sein, loszugehen, ja, also es braucht eine Prise Mut, sag ich mal, wirklich ins Tun zu kommen und dieses Tun hat mir geholfen, diese Erfahrungen zu sammeln und ich habe aber gemerkt, dass mir Erfahrungen nicht reichen, deswegen habe ich ja dann irgendwann mein Studium noch angefangen, ne? Also ich habe mit 40 erst mein Studium aufgenommen, Sprachen und Kulturen des indischen Subkontinents und Tibets, dann wirklich von der Pike auf mein Tibetisch gelernt, Sanskrit gelernt, diese alten Sprachen, alten Manuskripten gelesen. übersetzt dann an der Uni und bin jetzt noch im Master eingeschrieben, weil ich den Master noch nicht abgeschlossen habe. Ja, und so war es ja auch in der Malerei. Also, dass ich, als ich mit der Malerei angefangen habe, einfach losgelegt habe, den Pinsel in die Hand genommen, die Farben genossen, sag ich mal, in diesen Farben geschwelgt, im Tun des Malens geschwelgt, ja. Und dieses Fühlen, das hat bei mir ganz viel bewirkt. Aber irgendwann, warum? Jetzt fragen sich die HörerInnen wahrscheinlich, warum ich das Malen aufgegeben habe, kann ich ganz kurz beantworten. Die Bilder haben sich gestapelt und ich bin halt am Anfang kein Marketing-Genie gewesen und der Kunstmarkt ist einfach auch schwierig, ne? Also, und auch wenn mein Nebenfach Kunstgeschichte dann war und ich mich jetzt mit Kunst auskenne, ist halt eher so eine liebevolle Nebentätigkeit als dieser Wille jetzt immer noch da, damit Geld zu verdienen, ja? Also, ich lasse die Kreativität immer noch in meinen Kursen einfließen. Ich unterrichte ja auch Meditation und auch hier das Achtsamkeitsprogramm CEB, Cultivating Emotional Balance an der Uni Hamburg mit den Studierenden und gebe auch Bildungsurlaube dazu. Und da lasse ich die Kreativität dann immer noch mit einfließen. Das ist dann eine wertvolle Erfahrung, die dann einfach mir selbst Sicherheit gibt und für die Teilnehmenden eine, ja, andere Auflockerung bringt, was nochmal was in Bewegung bringen kann.
Du hast jetzt ja beschrieben, wie du aus der Erfahrung heraus dann die Theorie quasi draufgesetzt hast und ein
Ja.
Studium nachgeschaltet hast. Wie bist du denn, kannst du noch mal ein bisschen eintauchen in diesen Weg? Was hat dich veranlasst, die reine Erfahrung noch weiter anzureichern mit Theorie?
Ja, also aus meinem Hobby der Malerei wurde irgendwann der Wille, Geld zu verdienen. Ja, was kam? Es gab Schlüsselerlebnisse. Wo fange ich da an? Also ein besonderer Weg. Also wenn ich mein Leben rückblickend betrachte, ja, also ich bin jetzt 50 dieses Jahr geworden. Es gab ein Schlüsselerlebnis und zwar die Geburt meines Sohnes. Bis dahin war ich die, ich sag mal, normale Krankenkassenangestellte, die ihren 9-to-5-Job hatte, alles in Ordnung war und dann war die Welt irgendwie erschüttert und nichts war wie vorher. Und so kommen ja auch manchmal die KlientInnen zu mir, dass es ein Erlebnis gab, wo etwas passierte, ja. Und dieses Erschütternsein, das hat mich auf den Weg gebracht. War das jetzt die Frage? Kannst du sonst die Frage nochmal wiederholen?
Was dich letztlich von der oder motiviert hat, aus der Erfahrung noch in die Theorie zu gehen?
Von der Erfahrung in die Theorie. Na gut, das ist dann natürlich aber auch der Wille, mit dem etwas zu tun, mit dem Spirituellen, was sich ergeben hat. Und das Spirituelle, das hat sich bei mir durch dieses Schlüsselerlebnis gegeben. Und zwar die Geburt meines Sohnes, die eben ein Notkaiserschnitt war und ich darauf so gar nicht vorbereitet war. Ja? Und es war, also der Begriff Erleuchtung klingt so hochtrabend, vielleicht ein Stück weit Erwachen oder ja, Erleuchtung, Erwachen ist dann, jetzt kommt der Fachjargon wieder in mein Erzählen rein, was ich eigentlich gar nicht so wollte. Also, lass mich überlegen. Der Wille, mit dem spirituellen Geld zu verdienen, ja? Ich brauchte diese Sicherheit für mich. Ich wollte echt sein, ja? Und Erfahrung hat mir nicht gereicht, weil ich die Theorie dahinter verstehen wollte. Obwohl ich jetzt inzwischen weiß, es gibt nicht die Theorie, es gibt viele Theorien und jeder Mensch sucht sich dann eben raus, was für ihn stimmig ist oder welchen Ideen er weiter verfolgen möchte, sozusagen, ja. Ist das eine Erklärung?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch wichtig, das mal so zu hören, wie du das beschreibst, weil dich das ja auch dadurch sehr abgrenzt von anderen, die meinetwegen auch von einem spirituellen Gedanken ausgehen, aber da auch dann sehr bleiben oder auch in der esoterischen Ecke vielleicht eher zu verordnen sind. Und davon grenzt du dich ja sehr klar ab. Als wir uns kennenlernten, habe ich natürlich auch und auch jetzt in der Vorbereitung für unser Gespräch auf deiner Webseite gelesen, was du schreibst. Und du grenzt dich sehr klar von allem Esoterischen ab. Und so für jemanden wie mich, und davon gibt es ja vielleicht noch auch ein paar andere, ist das dann ein Punkt, wo ich in Resonanz gehe und sage, oh ja, das ist interessant, diese Mischung aus Erfahrung und auch dem Spüren von dem, es gibt vielleicht auch noch was anderes außer dem ganz Realen auf der Welt und gleichzeitig aber auch eine sehr fundierte wissenschaftliche Basis für alles Mögliche. Mir persönlich ist das sehr sympathisch, wenn es diese Mischung ist.
Ja. Das kommt natürlich daher, da sind wir jetzt wieder bei der Erfahrung. Ich habe natürlich viel Esoterik auf meinem Weg erfahren, ja, wo ich dann dachte, oh Gott, nein, geht gar nicht, ja.
Ja, interessant. Aber dann ist es ja auch eine bewusste Entscheidung für deinen Weg, der dann sich abgrenzt von dem, was du da erlebt hast.
Genau. Also so wie Menschen Spiegel sind, sind natürlich auch die Ideen oder das, was uns begegnet. Es kann ein Blick in ein Buch eine Lehre sein, ja, für mich gerade. Oder einfach ein Gespräch mit einem anderen Menschen. Und für mich ist das dann immer eine Entscheidung, ja, so will ich das oder nein, das will ich nicht. Ja, und da kommt für mich durch die Klarheit, also durch diese Sachen kommt für mich die Klarheit.
Mhm. Ich habe eine andere Formulierung eben schon mal zitiert, da möchte ich noch mal etwas genauer drauf eingehen. Tiefe statt Trend. Du sagst ja auch, dass Meditation für dich mehr ist als Achtsamkeit. Ich meine, gerade auch bei Meditation kann man auch sehr schnell Trends spüren, gerade so in der letzten Zeit. Achtsamkeitsangebote schießen aus dem Boden und Meditationsangebote genauso. Und ich finde, wenn ich so aus meiner Erfahrung im Scrollen im Internet auch ausgehe, ich gucke dann immer sehr genau hin, vor welchem Hintergrund wird da etwas angeboten. Und du sprichst bei Meditation von Rückverbindung, Erkenntnis und Wandel. Das klingt in meinen Ohren auch wieder sehr tief, passend zu dem, was du ja sagst, mit Tiefe statt Trend. Mhm. Was bedeutet das für dich?
Ja, Meditation ist für mich nicht Entspannung. Das ist für mich kein Wohlbefinden erzeugen, sondern eher das Nebenprodukt. Meditation ist für mich Rückverbindung zu mir selbst, mich selber finden, selbst bei mir zu sein und aber auch auf etwas zu schauen, was unangenehm ist. Ja, also was meine ich damit? Ich will jetzt hier keinen erschrecken, aber wir alle haben unsere Schattenseiten, ja, und Meditation ist für mich, ja, Begegnung auch mit dem Schatten und dem Mut haben, hinzuschauen, ja, diese Seite von mir selbst anzuschauen, anzunehmen oder wenn ich Hinderungen spüre, dann zu schauen, okay, was ist da, ne, was wartet darauf, näher angeschaut zu werden und wie, ja, ich frage mich zwar, wie kann ich es überwinden, aber welche Wahrheit flüstert daraus? Ne? Also es ist eher so ein Wahrnehmen wollen und das kann teilweise sehr schmerzhaft sein. So vielleicht auch, wenn ich mich in der Reflexion befinde und nochmal eine schwierige Situation hatte, auch vielleicht ein Konfliktgespräch. Ne? Also ich beschäftige mich ja viel mit Kommunikation. Dieses Annehmen, dass ich will mal sagen, etwas in Anführungszeichen falsch gemacht habe oder in der Zukunft besser machen möchte, das ist ein Stück weit Annahme und braucht Mut. Und man kann, ich sag mal, das Tischdeckchen hochheben und runterkehren und nicht hingucken oder mutig sein und die Tischdecke hochheben und schauen. Ah, da bist du. Ah, das ist eine Seite von mir. Ah, ich habe die Chance. Wenn ich das ändern möchte, dann kann ich das tun.
Du hast dich ja für deine Positionierung sehr klar dafür entschieden, auch dieses Thema, diese, teilweise ist es vielleicht ja auch ein bisschen Methode, diesen Schwerpunkt so herauszukristallisieren und auch sehr zu betonen. Es gibt ja, wenn ich Positionierungsarbeit mache, spielt ja auch immer eine Rolle, was von den Einzelelementen bringe ich in den Vordergrund? Also ist es die Person mit einer besonderen, bin ich selber mit einer besonderen Erfahrung, gucke ich eher auf die Zielgruppe und betone da, mit, was ist jetzt Zentrum meines Business? Oder eben auch so wie bei dir jetzt eher Thema inhaltlicher Schwerpunkt. Was hat dich veranlasst, diese Entscheidung zu treffen?
Das ist mein tägliches Sein. Und wenn, also ich habe das selbst, ich erfahre es täglich. Für mich ist das ein normaler Umgang mit mir selbst. Und es ist für mich einfach wahr. Und das ist für mich, naja, es klingt jetzt vielleicht überheblich, aber so ist es nicht gemeint, aber ein leichtes, diesen Weg als Angebot zu machen. Ja, und es liegt ja dann bei den Menschen selbst zu entscheiden, bin ich bereit dazu, möchte ich das oder lasse ich das? Weil heutzutage ist es so einfach, ne, die sozialen Medien aufzumachen, zu scrollen und sich zu betäuben. Ja, aber für mich fühlt sich das nicht echt an. Da habe ich dann auch meine Schwierigkeiten mit Buddhas Pfad, deswegen ist es gerade so still auf Social Media.
Ja, du nennst jetzt Buddhas Pfad. Das ist auch eine schöne Weiterführung gerade zu meinem Gedanken, den ich eben gemacht habe. Nämlich, ich finde auch, deine URL heißt ja auch Buddhas Pfad. Und da erkenne ich eben auch eine sehr klare inhaltliche Ausrichtung. Und dann hast du noch ein Logo dazu, was stimmig zu diesem Gesamtkonzept passt. Und ich vermute auch mal, das war nicht so der allererste Wurf. Und deswegen auch so die Frage, wie hat sich denn dein Corporate Design entwickelt? Und vielleicht auch noch weiter gefragt, so wie hast du es denn auch ausgehalten, nicht sofort zu wissen, was am Ende steht? Das korrespondiert ja nochmal so ein bisschen zu meiner allerersten Frage, aber vielleicht nochmal mit dem Fokus jetzt auch auf dein Design. Hast du da auch die innere Ruhe, die du mit deinen KlientInnen erarbeitest?
Inzwischen schon etwas mehr als früher. Auch hier sehe ich mich noch lange nicht, ich sag mal, fertig ausgebildet. Ja, also es ist für mich ein tägliches Ringen. Ich bin vom Sternzeichen her Widder, jetzt wird's ein bisschen esoterisch, aber naja, was heißt esoterisch? Die Sternenkunde ist ja auch heiß diskutiert und oder Planetenkunde oder Astrologie, wie man sie auch nennen mag. Ich erkenne mich aber in meinem Sternzeichen sehr gut wieder, ne? Also wenn ich mich als junge Frau heute so erinnere, dann passt dieses Bild mit dem Kopf durch die Wand und alles gleich heute, lieber heute als morgen und am liebsten jetzt gleich. Also all diejenigen, die auf der Suche sind, kann ich beruhigen. Das kenne ich. Und wie war das so? Tja, es folgten viele Logos. Ich hatte viele Domains, angefangen mit Galerie Bendler über PEGBY, was mein Zwischenname ist, also Spitzname, Entschuldigung, eine Zwischenstation war. Und dann hatte ich mal so kryptische Begriffe wie MindXNG und durch das große X wollte ich dann irgendwann nicht mehr mit Elon Musk in Verbindung gebracht werden. Und es hat auch niemand gefunden, niemand konnte mit diesem Begriff was anfangen. Ne? Und ich das jetzt erkläre, sag ich mal, ich habe einfach meiner Zielgruppe zugehört, ja, und immer wieder Feedback eingeholt und Kurse natürlich belegt, Wie macht man das so, dass man im Internet gefunden wird? Wie geht SEO? Wie geht Marketing? Ja, Kommunikation brachte ich von Hause aus mit und den Buddhismus studiere ich. Ja, also ich suche mir meine Dinge zurecht. So ist der Weg und ja.
Und Buddhas Pfad ist jetzt auch entstanden mit Blick auf SEO, weil Menschen das googeln, weil die sich für Buddhismus interessieren? Oder wie verstehe ich das, was du gerade gesagt hast?
Ah ja, ich habe lange überlegt, der Buddhismus, ob ich mich durch ihn eingegrenzt fühle, weil dazu vielleicht ein bisschen ausholen zu meiner Vorgeschichte. Ich komme aus Ostdeutschland und da war die Religion, ich sag mal, Nebensache. Ja, also ich kenne das von Hause aus nicht, katholisch, evangelisch oder überhaupt christlich zu sein. Wir gingen nicht in die Kirche und ich durfte mir meinen Glauben selber aussuchen. Und ich folge auch keiner buddhistischen Tradition oder so, würde aber sagen, dass ich in der Tiefe meines Herzens ja viele buddhistische Elemente habe und die Transformation als Gedanken, alles verändert sich. Sehr spannend finde am Buddhismus. Deswegen habe ich letztendlich diese Domain jetzt gewählt. Ich sag letztendlich, ob es die letzte ist, wer weiß.
Meine kleine Geschichte am Rande, eine von meinen schönen Erfahrungen mit Buddhismus war der Borobudur auf Java in Indonesien und da dann so zu sehen, wie auch in durch Steinmetz arbeiten die Philosophie zum Ausdruck kommt, wo auf der unteren Ebene noch ganz viel Figürliches wunderbar gehauen ist und zu sehen ist und mit jeder Etage, die man höher geht, wird das weniger und oben ist eben nichts Figürliches, Gegenständliches mehr zu sehen, sondern ja, man je nachdem, wie man so gerade gestimmt ist, hat man den Blick in eine weite Landschaft und sonst weiter gar nichts. Das war ein sehr schönes Erlebnis.
Wow, das steht auch noch auf meiner Bucketlist. Borobudur.
Ja, wir haben vorhin schon mal von deiner Verbindung gesprochen zwischen auf der einen Seite Erfahrung, auf der anderen Seite wissenschaftlicher Fundierung. Und du sagst auch, dass du Herz und Verstand verbindest, Tiefe und Struktur verbindest. Ich finde das sehr überzeugend. Als ich das gelesen habe, habe ich sofort gesagt, das auch gedacht, so, das spricht mich sehr an, weil es ganzheitlich klingt, weil es komplex und fundiert wirkt. Und ich fände jetzt mal interessant, vielleicht magst du mal ein bisschen erläutern, worin du diese Verbindung genau siehst und vielleicht auch, wie zeigt die sich denn in deiner Coaching-Praxis?
Verbindung natürlich erstmal durch Empathie. Also Empathie ist ja einer meiner wichtigsten Werte, dass ich da mich auf die Menschen einlasse, mit denen ich zusammenarbeite oder mit denen ich in Kontakt bin, also mit denen ich mich austausche. Und in meiner Arbeit ist die Verbindung halt so, dass erstmal ganz viel übers Zuhören läuft. Ja, und dann über ja, bestimmte Fragetechniken eben einfach auch, ne? Dass ich den Menschen eher zuhöre und versuche, sie selbst erkennen zu lassen, als dass ich Konzepte anbiete. Ja, also es ist eher mehr eine Einladung zum Wahrnehmen. Und das ist für mich auch Meditation, ja, Wahrnehmung.
Du hast jetzt gerade von Fragetechnik gesprochen. In unserem Vorgespräch hast du das ein bisschen auch erklärt, was genau dahinter steckt. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, was für eine besondere Fragetechnik für dich da praktikabel ist oder die du anwendest?
Ah, die ich anwende. Ja gut, also vom Wissen her ist es eine, ich sag mal, Eigenkreation aus. Ich habe eine Ausbildung in Kommunikationspsychologie. Da sind mir natürlich die systemischen Fragetechniken bekannt, die da am Rande mit behandelt wurden. Und in meinem Studium habe ich die Holy Madmen nicht persönlich kennengelernt, aber in den Schriften. Und das sind spirituelle LehrerInnen im alten Tibet gewesen, die eben die buddhistische Lehre in einer besonderen Weise verstanden haben, ne? Diesen Gedanken der Transformation, alles verändert sich, nichts ist konstant. Und es gibt keine festen Konzepte, ne, als höchste Erkenntnis, ja, dass die einfach rigoros waren in ihrem Umgang und manchmal eben als ja verrückt gesehen wurden, ne, weil sie eben ja als Yogis gelebt haben in einer Höhle und nicht verletzend, aber mit Mitgefühl besonders mit ihren Schülern umgegangen sind, ja, SchülerInnen, und liebevoll unbequem waren. Und das ist sowas, was mich total inspiriert hat, ja. Und da sind wir wieder bei der Verbindung. Ich habe da kein festes Konzept, aber ich höre natürlich, weil ich selbst diese Transformation im Laufe meines Lebens auf so verschiedenartige Weise durchlebt habe, ja, und so vielseitig unterwegs bin auch, ne, dass ich weise da vorher darauf hin, eine besondere Fragetechnik habe, die manche vielleicht zurückschrecken lassen kann, ja, und ich dazu einlade, so ist die Bildsprache, um das vielleicht mal so ein bisschen nicht so abstrakt erscheinen zu lassen. Wir alle haben einen Schatten, wir alle haben Dinge, mit denen wir selbst mit uns nicht zufrieden sind. Und ich dazu einlade, sich zu diesem Schatten, zu diesem Unliebsamen hinzusetzen und mit diesem Schatten Kaffee zu trinken oder Tee, je nachdem. Ja? So, und wenn wir das im Vorgespräch geklärt haben, dann mache ich auch keine Andeutung mehr auf diese Fragen, sondern dann kommen die einfach, ja? Und dann ist der Schreck auch nicht mehr ganz so groß.
Mich lockt es gerade mal ganz pragmatisch nachzufragen, mit welchen Themen kommen denn eigentlich Menschen zu dir? Also ich mache auch aus meiner Coaching-Erfahrung oft die oder aus meinem Coaching auch früher die Erfahrung, wenn Menschen damit noch wenig Kontakt hatten, dann sind sie oft auch ja sehr auf der Suche nach konkreten Lösungen und am Ende sollte das und das stehen und es wäre doch schön, wenn. Und wenn ich dich jetzt so höre und dir zuhöre und du auch sagst, es gibt keine festen Konzepte, alles ist im Fluss, kann ich ja zu 100% teilen, auch als Haltung. Das macht es ja auch nicht nur einfach. Und wie sind die Menschen? Mit was kommen die? Und kannst du das mal ein bisschen noch konkreter werden lassen?
Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich habe ja auch eine Vergangenheit als Gleichstellungsbeauftragte hinter mir. Da sind aus dem persönlichen Bekanntenkreis dann einige, die dann einfach einen neuen Job wollen, sich von mir beraten lassen, wie sie sich bewerben können oder wie kann ich besonders selbstbewusst in einem Bewerbungsgespräch sein, ne? Also je nachdem, wie mich die Leute kennen oder auch finden, ja, im Internet. Sind es eher Leute, die, ich will von Social Media weg, wie kann ich eine Meditationspraxis finden? Und bei mir, dadurch, dass es dieses feste Konzept nicht gibt, ich sage zwar meditieren mit System und wie man eine Meditationspraxis findet, aber letztendlich ist es die Entscheidung eines jedem selbst. Und wie lasse ich mich darauf ein? Ich kann die Systeme vorstellen, viele Meditationen, die ich ausprobiert habe, die ich selber praktiziere, aber das ist nicht für jeden gleich stimmig. Und ich habe auch nicht, also klar ist für mich der Wille da, mit meinem Business Geld zu verdienen, aber ich habe nicht diesen Druck, das zu müssen, weil ich ja hauptberuflich bei meiner Krankenkasse arbeite, ja. Und für mich ist das ein lukratives Nebenbusiness, wo ich mir damit überhaupt keinen Stress mache. Und wenn jemand nur für eine Stunde kommt, ist das für mich auch in Ordnung, weil ich finde, eine Stunde kann so viel bewirken, ja. Gerade mit solchen Fragen und mit solchen neuen Dingen, wo Menschen sich vielleicht vorher noch gar nicht mit beschäftigt haben, dass das ganz viel auslöst, was dann wie ein Hefeteig im Nachgang aufgehen lässt, weißt du?
Du hast ein Buch geschrieben, das eine Antwort gibt auf die Frage, wie bleiben wir menschlich im Digitalen? Metaskills, Orientierung finden in bewegten Zeiten. Das ist der Titel. Was war deine Idee mit diesem Buch und welche Antworten dürfen LeserInnen erwarten?
Ah, nun, ich habe auch eine Vergangenheit als Schulungsleiterin bei der Krankenkasse hinter mir und habe dort Auszubildende und Mitarbeitende unterrichtet. Und in diesen festen Konzepten großen Firmen, also auch mein Sohn, der ist jetzt 23, der ist im IT-Bereich tätig, hat eine Ausbildung dort gemacht als Fachinformatiker. Da habe ich das auch festgestellt, ne? Also nicht nur bei einer Krankenkasse oder bei einer Firma allein. Es ist generell so, dass in Deutschland sehr viel Wert auf Fachkompetenz gelegt wird, was auch gut und richtig ist, ja. Aber die persönlichen Kompetenzen, wie gehst du mit einem Konflikt um oder kreativ kannst du lösen, dass dein Computer heute nicht geht? Oder wie bringst du den wieder zum Laufen und verzweifelst nicht daran? Das sind persönliche Kompetenzen, nicht nur Fachkompetenzen. Und die kommen meiner Meinung nach in Deutschland im Moment sehr viel zu kurz. Es wird ganz oft über Future Skills geredet und dass die menschlichen Kompetenzen gerade in Verbindung mit KI, die uns ja gerade überrennt, sehr viel wichtiger werden. Auch kritisches Denken zum Beispiel, ja. Aber besonders diese Lösungskompetenz, diese Offenheit, sich auf Neues einzulassen, ne? Früher war es das iPhone, was kam. Und kann sich jemand heute noch eine Welt ohne iPhone vorstellen?
Ja, ich
Nee.
habe ein Samsung.
Ja, oder ohne Handy, ja.
Klar.
Sagen wir es so. Und jetzt kommt KI und ich treffe immer noch Menschen, die haben sich damit nicht beschäftigt. Und ich frage mich, oh Gott, was soll das werden? Ja? Und diese persönlichen Kompetenzen, diese Offenheit, Eigenverantwortung oder innere Stärke, Kreativität, das sind für mich, oder auch Transformationskompetenz, ja, das sind für mich diese Metaskills, wie ich sie im Beruf, in meinem Buch beschreibe. Ja? Was meine Botschaft ist, die wir trainieren können. Und da ist mein persönliches Kompetenz, mein persönliches Trainingsprofil eben Meditation und Selbstreflexion als Basis. Und diesen Prozess, ich habe da ein Modell entwickelt, das beschreibe ich in diesem Buch und das nutze ich eben auch für die Bildungsurlaube, die ich anbiete, um eben da klarzumachen oder Hilfestellung zu geben, wie wir die persönlichen Kompetenzen, wie ich nenne, die ich beschreibe, da neuen Metaskills, wie wir sie trainieren können und wie wichtig ich sie selbst sehe in der Zukunft, ja.
Finde ich außerordentlich spannend und wichtig. Ich habe gerade, glaube ich, vorgestern eine Dokumentation im Radio gehört darüber, wie viele Menschen KI nutzen, um positive Resonanz zu erfahren, um emotionale Zuwendung zu bekommen und ähnliche Dinge, um freundliche Worte zu hören, die der eigene Mann oder die eigene Partnerin, Frau nicht sagt. Und da musste ich wirklich auch schlucken und habe gedacht, boah, wo sind hier die Grenzen und wie finde ich das jetzt und wie gehen wir damit als Gesellschaft auch um, wenn das in Zukunft immer mehr wird oder gegebenenfalls immer
Ja,
mehr wird?
großer Nachholbedarf, sage ich nur. Und kritisches Denken und Klarheit sind ganz, ganz, ganz wichtig.
Ich beobachte das auch in dem ganzen Bildungsbereich, wo ich ja auch zu Hause bin. Da redet man auch eben von diesen 4K als Zukunftskompetenzen: Kreativität, Kommunikation und eben auch kritisches Denken und Kooperation. Und das ohne kritisches Denken und glaube ich, da wird es ja ganz sowieso ganz schwierig. Aber alle zusammengenommen und vielleicht noch ergänzt mit weiteren, die du auch in deinem Buch vorstellst. Ganz, ganz wichtig. Und wenn mich überzeugt auch sehr der Name Meta-Skills im Sinne von wirklich, was sind übergeordnete Kompetenzen? Es geht ja nicht so sehr um, wie lerne ich Vokabeln, sondern es ist wirklich der Blick von oben auf mich selber mit meinen unterschiedlichen Fähigkeiten und meiner Lebensrealität und meine Mitmenschen in der Gesellschaft.
Ja, und weil das eben so abstrakt klingt, wie kann ich das denn jetzt trainieren, habe ich mir halt in dem Buch eine Bildsprache überlegt, ne? Also es geht da so mit Navigationssystem und der Nordstern als das Ziel, das die bewusste innere Haltung ist, ne? Also ich greife jetzt ein bisschen vor aus meinem Buch. Ich hoffe, es macht neugierig genug.
Ja, bestimmt. Und ich werde das auch in den Shownotes verlinken, dass man in jedem Fall auch schnell zu dir und deinem Buch findet. Und nun ist wahrscheinlich ja das Buch ein Weg, um noch mehr von dir und deiner Arbeit zu erfahren und auch deine Haltung kennenzulernen. Und darüber hinaus gibt es ja wahrscheinlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten, auch dich kennenzulernen und auch dann mit dir zu arbeiten. Erzähl doch gerne mal ein bisschen von deiner konkreten Arbeit und deinen Angeboten. Mein Podcast ist ja auch immer eine Bühne für spannende Projekte.
Oh, vielen Dank. Ja, also die Website ist natürlich die erste Adresse, unter der man mich im Internet findet, buddhaspfad.de. Alles zusammengeschrieben, ohne Bindestrich. Und ich bin noch am Suchen, was Social Media angeht. Ich habe es mal mit Instagram probiert und war auch eine Zeit lang auf LinkedIn. Also ich schaue ab und zu mal noch rein und guck, prüfe für mich, inwieweit es mich bewegt, mal wieder einen Post abzusetzen, aber es ist irgendwie nicht so meins. Und ich bin jetzt auf die App Insight Timer gekommen, habe meine ersten beiden Meditationen aufgenommen, die kann man da hören. Und Insight Timer ist ein sehr, wie ich finde, ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben auf meiner Website mit meinen Erfahrungen mit der App Insight Timer. In Deutschland sind ja, glaube ich, eher andere Apps bekannt. Ja, wie sie alle heißen, ihr wisst es bestimmt. Soll ja jetzt hier für die Apps keine Werbung sein. Auch ja, weshalb Insight Timer? Ich musste dort meine ganzen Zertifikate einreichen, die ich habe als Meditationslehrerin. Und dann gibt es einen Bewerbungsprozess, den habe ich mittlerweile durchlaufen, wo ich dann Live-Sessions geben kann. Und ich glaube, das wird meine Bühne. Ja, also die Angebote sind kostenlos, was mir sehr gut gefällt. Es gibt aber die Möglichkeit, wer möchte, darf mir etwas spenden. Und sowas finde ich ja genial, ne? Also von mir aus, von meiner Seite ist das Meditieren ein Angebot. Ich freue mich, wenn es Gemeinschaft ist, die zu mir kommt und mit mir meditieren möchte. Ja, deswegen dachte ich immer so, Meditationen aufnehmen. Ich habe es jetzt mit den ersten beiden probiert. Es hat mir Spaß gemacht. Also ich werde wahrscheinlich noch weitere Meditationen aufnehmen. Überlege auch eine Meditationsausgabe herauszubringen mit QR-Codes oder so. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht schaffe ich das zum Ende des Jahres noch nach meiner Japan-Reise, die jetzt ansteht. Schauen wir mal. Aber Insight Timer, würde ich sagen, ist so die zweite Adresse nach der Website, wo man mich definitiv dann irgendwann auch live kontaktieren kann.
Zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage, mit der ich dich hoffentlich nicht überfordere, weil sie zu schlicht ist.
Ach.
Nämlich die Idee, ob du zum Schluss noch eine Idee hast, wie ich vielleicht alltagstauglich Meditation in mein Leben holen kann, ohne mich gleich von Anfang an damit auch zu überfordern. Einfach ein bisschen reinschnuppern, Erfahrungen sammeln. Gibt's da eine Idee?
Ja, also wie gesagt, die Einstiegsmeditationen habe ich ja schon aufgenommen mit Insight Timer. Das sind so Minutendinger, ne? Also das ist wirklich, ich glaube, 6 Minuten oder so, nicht lange. Aber was ich ganz von Herzen empfehle, ist, wenn du noch nie meditiert hast, die Schuhe auszuziehen, barfuß im Garten zu gehen, einfach nur ganz kleine Schritte, ganz bewusst, vielleicht die Augen halb geschlossen. Also ich trage ja seit einer Zeit nur noch Barfußschuhe, ne? Also und deswegen dieses Barfußgefühl ist für mich erstmal Erdung pur. Es ist irgendwie ein Energieaustausch, ein Verbundensein mit der Welt für mich. Und ja, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Also das ist für mich die Einstiegsmeditation, dieses Barfußlaufen einfach, ja.
Danke dafür.
Gerne.
Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen heute viel mitgenommen haben und auch die Muße hatten, wirklich in Ruhe zuzuhören. Das finde ich auch ganz schön und ganz wichtig. Und wenn ich jetzt so von meiner Seite das aussage, ich habe ja am Anfang von dem Ideenfeuerwerk gesprochen und ich finde schon, da hat ein Ideenfeuerwerk gezündet. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich finde sehr spannend, was du von deiner Arbeit und deinen Erfahrungen berichtet hast und bedanke mich sehr für dieses schöne Gespräch.
Danke gleichfalls, Bettina. Es hat Spaß gemacht.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.